Diese Folge wird präsentiert von Freestyle Libre 3 Plus von Abbott, dem kleinsten Glukosesensor der Welt. Candy Diaries.
Der einzig wahre Diabetes-Podcast für alle, die den Diabetes nicht zu ernst nehmen.
Aber trotzdem gute Werte haben wollen.
Mit Laura Karasek
und Stefan Seiler.
Hallo, liebe Candies. Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Candy Diaries. Besonders nicht nur, weil Laura und ich diesmal räumlich nicht getrennt sind. Wir sind vereint.
Endlich.
Endlich wieder an einem Ort.
Rosamunde Pilcher würde ausflippen.
Oder? Ja. In Frankfurt reunited. Unglaublich. Wo genau? Das erfahrt ihr gleich noch. Laura, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, aber alleine, dass wir wieder hier sind, beschert mir wirklich Glücksgefühle. Vereint. Den Blutzucker habe ich eben zuletzt angeguckt. Das war so um die 120. Ist eigentlich die perfekte Voraussetzung, um zu starten. Im Millimol. Weiß das jemand im Millimol auswendig? Nein.
Dann liest es lieber Menschen nach. Übrigens, Stefan hat nicht etwa Geister inzwischen im Kopf, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern wir stehen hier öffentlich vor vielen tollen Menschen und hören uns tolle Vorträge an. Deswegen nicht, dass die wissen ja nicht, dass du hier bist.
Ja,
wenn du jetzt fragst mit Millimol, dann denken die, du redest mit dir selber und so. Also ich habe 197. Ich bin mal wieder schlechter als du. Aber ich habe eben auch mich da hinten an den wunderbaren Weißbroten mit Rote Beete und Brie verausgabt. Mm.
Köstlich.
Insofern ist das ein PP-Wert für die Kenner unter uns.
Wie heißt das?
Postprandial. Postprandial. Glaube ich, nach der Mahlzeit, da geht der immer hoch.
Die heutige Folge ist uns deshalb auch so wichtig, weil wir heute zusammen mit zwei weiteren Personen über ein wichtiges Thema sprechen möchten. Wir fassen quasi sogar, ein heißes Eisen an. Es wird persönlich und auch ein bisschen politisch. Es geht um unsere Versorgung, um Selbstwirksamkeit und um Ohnmacht. Ganz kurz zur Einordnung. Millionen Menschen in Deutschland leben ja mit Diabetes, wissen wir. Viele Spritzen messen, rechnen, kämpfen jeden Tag. Und trotzdem kommt das Wort Diabetes im Koalitionsvertrag der derzeitigen Bundesregierung nicht ein einziges Mal vor. Kein Nebensatz, keine Fußnote, nichts. Zuckersteuer wurde gerade auf einem CDU-Parteitag abgelehnt. Es scheint so, als hätten wir keine richtige Lobby. Und das wirft eine unangenehme Frage auf, die wir heute Abend diskutieren wollen. Sind wir irrelevant oder einfach zu leise? Vielleicht liegt das Problem ja nicht nur in Berlin, vielleicht liegt es auch an uns, bei uns Menschen mit Diabetes. Und wenn wir über Diabetes sprechen, dann sprechen wir immer so, als wäre es eine homogene Gruppe. Aber dazu kommen wir auch gleich. Es trennen uns Realitäten, Typ 1, Typ 2, unterschiedliche Therapien, unterschiedliche Stigmata, unterschiedliche Bedürfnisse. Und während wir differenzieren, priorisieren, diskutieren, entscheiden andere über unsere Versorgung, Budgets und Erstattung, nämlich die Politik. Und das führt zu einigen Fragen, die ich heute Abend nicht nur mit dir, Laura, diskutieren möchte, sondern auch mit Maya Kurmann, Vorstandsvorsitzende Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Du hast Diabetes Typ 2 und du hattest dreimal Schwangerschaftsdiabetes.
Richtig. Ist das richtig? Genau, das ist richtig.
Ist auch eine Leistung.
Ja.
Sehr gut.
Vor allen Dingen, wie die Typen waren, das war auch eine Leistung.
Wie bitte?
Die Schwangerschaftsdiabetes-Typen. Mit Insulin, ohne Insulin. Es waren ganz drei wirklich spannende Schwangerschaften.
Okay, das ist auch nochmal vielleicht ein Thema für eine separate Folge. Allein über Schwangerschaftsdiabetes. Neben dir steht Dr. Bernhard Landers, Diabetologe aus Köln von... Nein?
Das ist sehr nett. Erstmal hallo meinerseits. Punkt 1. Bernhard Landers, vielen herzlichen Dank. Ich fand es als Diabetologe, liebe ich es, wenn Sie mich als Candy bezeichnen.
Ja.
Ich bezeichne mich als Zuckerdoktor. Also habe ich noch was dazugelernt. Er hat mich geadelt. Ich komme aus Main. Das ist ein kleines Dorf in der Eifel. Wer es nicht kennt, Mario Adorf. Mehr gibt es darüber nicht zu sagen. Ich bin nicht nur leidenschaftlich Diabetologe, sondern ich bin auch leidenschaftlich Hausarzt. Und als solcher bin ich der Übersetzer, was das Typ-1-Thema angeht, das Typ-2-Thema angeht, Gestationsdiabetes. Ich muss die Briefe aus den Krankenhäusern meiner Patienten übersetzen, richtige Erwartungen wecken, falsche Erwartungen trösten, das Ganze an die Regulation und Versorgungsrealität anpassen. Macht es auch mit Leidenschaft, bin auch Lehrarzt für Allgemeinmedizin mit in Bonn, versuche auch junge Kollegen für das tolle Thema Hausarzt- und Landarztmedizin zu gewinnen. Und versuche mich diesen Realitäten alles sozusagen zu stellen. Insofern freue ich mich, dass ich mitdiskutieren darf.
Herzlich willkommen. Laura, unseren Candies zu Hause müssen wir dich nicht vorstellen. Hier im Raum vermutlich auch niemand mehr. Ich mach's trotzdem frecherweise.
Bitte mach es. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich selbst vorstellen muss. Ja, das ist immer so eine Mischung aus so einer Pseudo-Bescheidenheit. Man möchte eigentlich sagen, wie toll man ist, aber man stapelt so tief und dann sagt, ja, also mach du
jetzt
es bitte.
Jetzt machst du mich auch doch neugierig, was deine Antwort gewesen wäre. Du bist Anwältin. Du bist Autorin. Du bist Podcasterin. Du bist Moderatorin. Du bist omnipräsent im deutschen Fernsehen. Du bist Moderatorin unter anderem von der NDR Quiz Show. Mhm. Habe ich bestimmt ganz viel noch vergessen. Diverse Bücher hast du
geschrieben. Klingt vor allen Dingen so, als würde ich nichts davon ernst nehmen, weil ich alles nur so mit 10% mache oder so.
Ja, zusammen
Leute, das ich kann mich schlecht festlegen. Das steht mal fest. ADHS haben wir nämlich auch beide noch. Ja.
Hallo. und du hast, wie ich, seit 30 Jahren Diabetes Typ 1.
Ja.
Ja, willkommen im Club, 30 Jahre. Ich finde,
kann man stimmt, wir haben Geburtstag so, jetzt, ja, oder? Ja, 94 Jahr, war bei mir.
Ja, bei mir
nee, war 95. Nee, dann 32 Jahre. Guck mal, ich bin älter. Also wow. Nicht nur körperlich leider, sondern auch, auch mein Diabetes.
Ist. Champagner können wir es dann nachher gönnen. Ich bin, für all die, die mich nicht kennen, ich bin Journalist, Podcaster und Kolumnist. Ich schreibe unter anderem im Diabetes-Ratgeber die Kolumne Salas Zucker. Vielleicht kennt die der ein oder die andere hier.
Und wenn nicht, dann verlassen Sie sofort den Raum.
Und Laura, du bist Mama auch.
Ich bin auch Mama, das stimmt.
Ja.
Ich habe also auch eine Schwangerschaft mit Diabetes erlebt, aber nicht so spektakulär wie Maya, also mit 1, 2 und 3 und verschiedenen. Das klang für mich wie so ein Fortsetzungsfilm, Kevin allein zu Hause. Diabetes, die zweite Schwangerschaft, jetzt wird zurückgeschlagen. Also meine, die Schwangerschaft war mit Zwillingen und Diabetes, deswegen war es eine Risikoschwangerschaft. Es ist kein Vergnügen, Diabetikerin zu sein und schwanger zu sein. Und ich bin dem CGM-System sehr dankbar. Das habe ich nämlich pünktlich zur Schwangerschaft bekommen. Und ohne das hätte ich es nicht geschafft.
Ich hätte es gern gehabt.
Ja, da sind wir schon mittendrin im ersten Themenblock, über den wir gleich reden wollen. Vorab nochmal ganz kurz eine Info für alle zu Hause, für alle Candies. Wir befinden uns hier im 17. Stock eines ehrwürdigen Verlagsgebäudes, nämlich bei der FAZ, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Frankfurt. Hier finden die Big City Talks von Abbott statt und mit dem Raum sind rund 30, 40 Menschen mit und ohne Diabetes.
Sag doch 5.000, das kann 5.000 doch keiner
Menschen
kontrollieren.
Da merkt man, wer hier die Moderationsgruppe
Wir sind die Taylor Swift der Diabetes-Podcast. Ich bitte dich, Stefan.
Wir können eigentlich das ist die Arena hier füllen.
Ja.
Lass uns anfangen. Unsere Versorgung zwischen Macht und Ohnmacht. Eine Frage direkt am Anfang an euch alle. Wie würde eine angemessene Versorgung aus eurer, aus ihrer Sicht konkret aussehen? Nicht abstrakt, sondern im Alltag.
Super, darf ich als Erster? Perfekt. Ja. Jetzt bin ich auch noch Swiftie, habe ich gerade gelernt.
Ja.
Ich bin ganz begeistert. Eine gute Versorgung setzt in der hausärztlichen Praxis an. Denn das dürfen wir nicht vergessen. Wo gehen die Leute mit allen Problemen hin? Zu ihrem Psychiater, Neurologen, Kardiologen, Nephrologen, Gastroenterologen und Mädchen für alles zu ihrem Hausarzt. Da kann ich Vorsorgen machen, da kann es mir auffallen. Da kann ich sehen, wie ist die Familienanamnese. Da kann ich sehen, wie ist die häusliche Gegebenheit. Da kann ich die Dinge kontrollieren. Und da sollte eigentlich auch Versorgung anfangen und da sollte auch geguckt werden. Deshalb ist da auch wichtig, Informationen zu geben und das Ganze in dem Kontext auch letztlich einer guten Versorgung zu sehen. Das ist das A und O. Denn das Problem ist, im Gegensatz zum Typ-1-Diabetes, den Sie gerade beschrieben haben, der ja oft dramatisch losgeht, wo man Symptome merkt, viel Durst, viel Wasser lassen, es geht einem nicht gut, ist der Typ-2-Diabetes genau das Gegenteil. Das heißt, den Menschen, deshalb haben wir auch diese Verzögerung häufig, warum man es so spät entdeckt, den Leuten geht's gut. Wie im Bluthochdruck. Die kommen zu ihrem Hausarzt, fühlen sich eigentlich pudelwohl und sagt, oh, du bist vielleicht ein bisschen klein für dein Gewicht geraten. Dann misst man mal den Zucker, macht eine Vorsorge. Da ist ein Zuckerwert von 200, ein Blutdruck von 200. Also alles ist dramatisch hoch. Und dann muss man dem Patienten erstmal erklären, wir müssen dich versorgen. Dann fängt man mit einer Versorgung an. Während Sie als Typ 1er dankbar sind mit dem Insulin, es geht langsam besser, es geht in die richtige Richtung. Wie geht's denn dem Typ 2-Diabetiker? Der Zucker geht runter, man hat das Gefühl, ich unterzuckere. Der Blutdruck geht runter. Ja, ich habe zwar weniger Herzinfarkt, aber mir ist erstmal total schwindelig. Ich krieg was gegen das erhöhte Cholesterin, mir tun alle Waden weh. Das heißt, ich habe als Patient, als Betroffener gar keinen Benefit davon. Und deshalb ist es so wichtig, da die Patienten aufzufangen und das auch langsam zu erklären. Das ist vielleicht, ohne vom Thema voraus zu sein, ein Grund, warum man beim Typ 2 diese Stigmatisierung oder auch dieses nicht wahrnehmen oder nicht wahrhaben wollen, sozusagen erleben. Und da haben wir ja nur einige Game Changer in der letzten Zeit erlebt, auch in der Therapie. Aber das ist noch immer das größte Problem.
Maja, weiterzuleiten.
Um es kurz zu machen, meine Geschichte, also ich werde ja immer sehr emotional, deswegen habe ich es auch abgegeben, weil es wirklich dramatisch ist, dieses Gesamtkonzept. Mein jetziger Hausarzt, ich mag den total gerne, aber der sagt mir, Frau Kurmann, bitte, Sie wissen, ich kenne mich damit gar nicht aus und lassen wir das. Mein Diabetologe ist gestorben. Also es ist wirklich schwierig, da eine gute Versorgung zu haben. Und als ich damals schwanger war, da hatte ich so ein Gewicht, das ist 25 Jahre her, also meine Kinder sind 25, 23 und 20, da war das alles okay, aber danach ging es ja los, weil irgendwas stimmte mit mir nicht mehr nach diesen Schwangerschaften. Und es ist sehr schwierig, überhaupt ernst genommen zu werden, weil ich war adipös, also ich war dann, ich glaube, Höchstgewicht war so 140, 145 Kilo. Ich habe alles gemacht, was man machen kann, von wirklich allem. Und jeder Arzt sagt, ja, machen Sie erstmal Sport und hören Sie auf, essen Sie weniger, natürlich. Kein Problem, mache ich. Aber ja, eine Insulinresistenz erkennt man nicht so schnell, dies, das. Es fängt an beim vielleicht auch erstmal zuhören oder ernst nehmen oder einfach, ja, was haben Sie denn?
Das ist also für dich auch ein wichtiger Bestandteil der Versorgung. Absolut. Zuhören, ernst genommen werden, gesehen werden, womöglich.
Für mich wäre noch Entbürokratisierung. Also ich musste jetzt neulich wieder einen Antrag stellen für meine Pumpen, für meine Jahresversorgung. Und ich musste nachweisen, dass ich Diabetes Typ 1 habe. Das finde ich schon befremdlich, denn ich habe das jetzt, wir haben ja gerade gerechnet, seit 32 Jahren. Und es ist ja nicht so, dass das über Nacht weggeht. Das haben wir ja auch verstanden. Das müsste auch die Politik wissen. Und ich weiß nicht, wer daran schuld trägt. Aber ich habe wirklich gedacht, das Leben ist ja ohnehin schon. Wir reden viel von Mental Load, was Frauen betrifft, was Arbeiten betrifft, was viele Entscheidungen, die wir treffen müssen, betrifft. Wir reden viel über Social Media, wie uns das stresst. Diabetes stresst auch schon so genug. Man hat viel mehr Entscheidungen am Tag zu treffen als ein Mensch ohne Diabetes.
Das ist ein Job.
Was esse ich? Wann esse ich es? Mache ich gleich Sport? Werde ich mich gleich bewegen? Werde ich mich nicht bewegen? Wenn ich mich bewege, habe ich was zum Unterzuckern dabei? Und so weiter und so fort. Also es sind lauter Mikroentscheidungen, die man en passant machen muss. Und ich will jetzt hier kein Mitleid, aber es ist so. Und wenn man dann noch diese Bürokratie, wirklich, ich habe mich schikaniert gefühlt. Ich habe wirklich fast angefangen zu weinen vor Zorn, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt nicht ernsthaft nach 32 Jahren, um an meine Pumpen zu kommen, nachweisen, dass ich Diabetes habe. Und das finde ich unfassbar nervig und ätzend.
Und wenn ich das ergänzen darf, liebe Frau Karasek, ich finde das einen hervorragenden Auswahl, denn im Weinchor können wir uns anschließen. Denn wir sitzen auf der anderen Seite und dürfen dann die Anträge nicht nur einmal, sondern 8 oder 9 Mal ausfüllen und müssen das begründen, müssen dann einem Patienten sagen, der vielleicht auch davon profitieren würde, was geht oder nicht. Wir müssen natürlich ehrlich sein. Ich habe neulich eine Zahl gelesen, im Gesundheitswesen geben wir 570 Milliarden Euro momentan aus, pro Jahr. Also wir sind pleite auf gut Deutsch. Ja, brauchen wir gar nicht rumzureden. Und wir müssen gucken, wie wir vielleicht mit weniger dieser Sorgen verbessern, wie wir wieder mehr auf Vorsorge Wert legen können und so weiter entwickeln. Wir können Krankheiten nicht alle verhindern, wir können das nicht garantieren. Aber eine Erkrankung, die 10, 15, 20 Jahre später auftritt, das heißt 10, 15, 20 Jahre mehr Lebensqualität. Und das ist das Entscheidende. Und das, was Sie gesagt haben, zuhören, ist extrem wichtig, weil diese Aussage, da zuckt dich gerade zusammen, Gott sei Dank haben Sie die hier im Saal vielleicht gesehen, draußen nicht. Ess weniger ist bei einem übergewichtigen Typ 2 so ziemlich das Falscheste, was man sagen kann. Weil ich sage jetzt mal etwas übertrieben, bitte das nicht missverstehen. Eine Currywurst und eine Bulette am Tag ist sicherlich zu viel von der Kalorienzahl her, aber von der Ballaststoffmenge nicht. Und solche pauschalen Schnellaussagen führen oftmals zu verheerenden Fehlentwicklungen. Ja, weil die Leute dann immer sagen, was soll ich denn noch weglassen? Und so ist es wichtig, wirklich mit den Menschen zu sprechen. Und wir sagen das bei uns, jetzt du musst mehr essen, mehr Gesundes. Und das muss man dann einfach erklären. Aber auch da die Leute abholen, was für ein Typ ist es. Weil anders funktioniert das nicht. Und diese Pauschalisierungen, das haben Sie auch gerade so richtig gesagt, das kann nicht funktionieren.
Ist auch jetzt nicht so der Geheimtipp zu sagen, isst doch weniger. Ist nicht so das neue Brigitte-Diät, weiß ich nicht. Also ich finde diese, was Sie gerade angesprochen haben, das Thema, was die Ärzte belastet und so. Wir haben es vorhin in der Diskussion gehört, den ihr zu Hause leider jetzt nicht hören könnt bei dem Podcast, aber es wurde darüber gesprochen, dass es auch Präventions- oder Früherkennungsprogramme gibt. Und wenn aber dann nur von 55 Praxen nur 5 mitmachen, dann ist das blöd, weil natürlich müssen wir da ansetzen, wo können wir es verhindern, wo können wir es bei Kindern früher erkennen, wie können wir die Krankheit oder das Ausbrechen der Krankheit vielleicht sogar um Jahre hinaus zögern. Das wäre ein Riesengewinn. Und das nicht zu sehen und nicht zu machen, halte ich für töricht und ehrlich gesagt auch leichtsinnig fahrlässig.
Da muss man sagen, gerade beim Typ 1 ist es so, jetzt haben wir dem Moderator die Rolle geklaut, aber ich sag's trotzdem, Entschuldigung.
Das kennt der Stefan von mir.
Haben Sie jetzt einen Kompagnon mit mir? Nein. Der Witz an der Geschichte ist, was den Typ 1 geht, haben wir da tolle Programme. Aber oft ist ein Problem, warum oft das nicht wahrgenommen. Ich habe so gerade überlegt, warum ist es so ein tolles Programm wie von der DRK nur von 5 Praxen angenommen worden. Jetzt war ich nicht dabei, würde ich aber interessieren, wie bürokratisch war das. Mhm. Und oft, wenn die Dinge einfach sind, ich bin ein großer Freund von den DMPs, was wurde vor 20 Jahren diskutiert, ach, das bringt nichts, wahnsinnig viel. Es ist total einfach, primitiv umzusetzen. Und so einfache Dinge brauchen wir. Und die Dinge, die wir haben, die müssen einfach möglich sein. Ja. Da kommen wir weiter.
Jetzt muss ich kurz dazwischen gehen. Maja, wie oft erlebst du, dass Typ 2 Diabetes als selbstverschuldet geht? Wie oft erlebst du das quasi im medizinischen Raum auch? Und wie wirkt sich das dann auf deine Versorgung aus?
Ich habe es eigentlich immer erlebt, wenn ich so sagen kann. Und es findet auch statt. Also gut, ich bin jetzt natürlich in Remission, wobei ich gerade unter Zucker, deswegen habe ich mir deine Cola genommen. Ich merke es ja von
und dann gesehen, dass es eine Zero ist.
Ja, genau, weil ich nämlich merke, wie ich anfange zu zittern. Ich habe das seit ein paar Wochen.
Sollen wir dir mal einen Apfelsaft besorgen?
Ja, irgendwas Cooles wäre jetzt richtig gut.
Vielleicht holen wir mal einen Saft.
Ich trage nämlich gerade auch einen Sensor tatsächlich, weil ich mich selbst überwache, weil ich das in den letzten Wochen halt ein paar Mal hatte und merke gerade, dass es gerade passiert. Dankeschön. Und also es ist halt wirklich so, dass es aufgrund dessen, dass ich viel Gewicht hatte und da stand und habe gesagt, okay, das stimmt gerade nicht. Und ich hatte wirklich echt Symptome, die aber auch wieder nicht so richtig Diabetes waren. Und dann habe ich Schilddrüsentabletten bekommen. Ich war, wo ich überall war, weil die Ärzte... Ich hatte das Gefühl, die wussten überhaupt nicht, was sie mit mir machen sollen, weil sie alles auf das Gewicht geschoben haben. Also sie sind halt einfach übergewichtig und solange sie übergewichtig sind, geht's ihnen halt so. Und ich habe gesagt, ich hatte 3-mal Schwangerschaftsdiabetes. Ich bin jetzt auch, also ich bin kein Hobbyarzt, ich bin auch kein Google-Arzt, aber ich mag Medizin und lese mich auch gern ein. Und als ich damals das Schwangerschaftsdiabetes hatte, es war 2000, da war ich ein Einhorn auch, ne? Also das war schon so, was ist denn das? Kann man das bekommen? Was ist das? Dann habe ich alle 2 Stunden hier meine Finger gepiekst und jeder hatte so eher Angst vor mir auch, ne? Weil so, ich weiß nicht, normalerweise freut man sich in der Schwangerschaft, leuchtet und alles ist toll und du musst hier andauernd gucken, was du isst. Und also es war schon sehr, sehr, sehr heftig, sehr unangenehm. Und eigentlich soll man sich ja freuen als Mama und sich auf das Kind vorbereiten, aber ich hatte nur Sorge, weil ich immer dachte, mein Kind stirbt. Also jede Nacht bin ich eingeschlafen, habe gesagt, hoffentlich bin ich morgen noch schwanger. Und es hat einfach keiner richtig ernst genommen. Und auch eben meine Anamnese. Ich hatte 3-mal Schwangerschaftsdiabetes. Ich esse eigentlich gar nichts mehr und ich werde immer dicker und ich weiß nicht, wohin mit mir.
Trink bitte mal Schokolade. Ja.
Wenn man vielleicht einen Satz dazu aber sagen dürfte, dieses nicht ernst nehmen, das ist wirklich ein ganz großes Problem. Und auch die Gefahr bei vielen diesen Dingen ist einfach auch... dass man schauen muss, wo steht der Patient, wie geht's ihm oder auch die Nachbetreuung. Das ist extrem wichtig. Und da haben wir oftmals auch noch Defizite. Und da ist gerade, was diese kontinuierlichen Zuckermessungen angeht, natürlich ein großer Vorteil. Aber nochmal, um zu sagen, auch mit dem nicht ernst nehmen, was häufig ein Problem ist, in 9 Jahren von jetzt an, um das nur mal als Zahlenraum zu werden, werden 90% der niedergelassenen Ärzte im Rentenalter sein. Also sie sind genauso alt wie ihre Patienten.
90%.
Das sind so die Zahlen. Und ich freue mich immer, wenn die Politik sich Mühe gibt, Krankenhausreform und sonst etwas. Wir wollen jedes Haus retten. Es könnte aber sein, dann haben wir das Dorfkrankenhaus, aber wir haben keinen Hausarzt mehr vor Ort.
Und jetzt kommt Werbung.
Laura, was hast du eigentlich für ein Verhältnis zu Dextro Energy?
Ich führe schon seit 30 Jahren, seit ich Diabetes habe, eine sehr enge Beziehung zu dem Traubenzucker von Dextro Energy und auch den anderen Produkten, weil sie mich sehr oft aus Unterzuckerung gerettet haben. Wie ist es denn bei dir? Das ist doch für Unterzuckern das Praktischste. Die sind klein, die sind handlich, die kannst du genau dosieren. Du weißt, wie viel du nehmen musst. Du bist zittrig, du kannst sie immer in der Handtasche haben, oder? Also ich finde es super.
Passt auch in die Hosentasche. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich auch gerne mit auf meine Reisen ins Ausland. Ist wirklich ein super Helfer, dann wenn es brennt.
Ich finde auch gerade beim Sport ist es praktisch. Also ich nehme die mit, wenn ich joggen gehe, wenn ich wandern gehe, wenn ich Skifahren gehe. Sobald du merkst, ich werde zittrig, oh Gott, ich unterzuckere, zack, Dextro Energy und dir geht sofort wieder gut.
Manche sind ja dann auch mal der Traubenzuckerwürfel so ein bisschen überdrüssig. Deshalb gibt es von Dextro Energy auch Auswahl. Es gibt die Energy Gums, es gibt auch die Dextrose Drinks. Das sind so kleine Päckchen mit 50 Milliliter Inhalt.
Die finde ich super zum Beispiel. Die habe ich immer beim Skifahren dabei. Das sind so kleine, so kleine Paketchen. Das machst du einmal, da drückst du nur drauf, quetscht das in den Mund, das schmeckt gut. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm zu schlucken und dabei zu haben.
Das Beste für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt ein besonderes Angebot. Unter dextro-energy.com könnt ihr einen Rabattcode einlösen und 15% sparen im Onlineshop von Dextro Energy. Einfach mit dem Rabattcode CANDYDIARIES15. Geschrieben wird das CANDYDIARIES15. Alles zusammen und das im Onlineshop.
Und zack, habt ihr die nötige Energie und alles für die Unterzuckerung.
Den Link zum Onlineshop findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Ende Werbung.
Und deshalb ist, was immer wieder gesagt wird, die Reformen brauchen Zeit. Das ist lustig. Wir haben diese Zeit nicht. Weil genau das, was Sie beschrieben haben, das ist überall. Und das kann ich nicht in der Spezialpraxis haben. Das muss ich einfach auch vor Ort sehen und ich muss sprechen. Und gerade auch so eine Unterzuckerung, das habe ich auch bei übergewichtigen Menschen, je nachdem, was ich esse. Wenn ich nämlich nur jetzt Cola trinke und so ein paar schnelle Kohlenhydrate esse, Entschuldigung, kommt der Arzt raus, dann geht der Zucker kurz hoch und rauscht wieder runter. Das muss ich sehen. Und wenn ich dem Menschen dann sage, ess nicht so viel, geht das genau in die falsche Richtung. Und die Zeit muss ich halt haben. Ich habe oft nur 5 bis 6 Minuten, aber die muss ich sinnvoll einsetzen.
Und da sind wir gerade wieder bei dem Thema, weil ich meine Ärztin darüber informiert habe, dass ich in den letzten Wochen andauernd unterzucker. Dann habe ich gesagt, okay, nee, ich kaufe mir jetzt einen Freestyle Libre, mach den dran und guck mal, was da passiert. Und ich sehe es ja. Ich sehe es auf meinem Telefon, dass ich andauernd runterrutsche. Und dann sagt sie, ja, ihr HbA1c ist 5,2, weiß ich auch nicht. Schwierig.
Also das ist ein offenbar ein Zeichen dafür, dass es ein Versorgungsdefizit gibt. Aber jetzt mal eine Frage an den Mediziner, Herr Dr. Landers. Brauchen Menschen mit Typ-2-Diabetes grundsätzlich Zugang zu denselben Technologien wie Typ 1 oder ist das medizinisch doch differenzierter zu betrachten?
Jetzt muss ich antworten, Radio Erivan, das kommt drauf an. Ja, das ist sehr schwierig. Es gibt, ich muss es sehen. Ich finde, Frau Kuhrmann hat gerade das gute Beispiel gebracht. Wenn ein Mensch kommt und sagt, ich unterzuckere, übrigens ist ein Zuckerwert von 5,1, ein HbA1c, durchaus für mich ein Zeichen, was umzurechnen, das kann durchaus sein. Das ist schon relativ niedrig, vor allen Dingen, wenn jemand vorher einen Gestationsdiabetes hatte. Beim Typ 1 Diabetes würde ich zucken, wenn sie
nicht 5,1. Ich bin neidisch einfach. 5,1 habe ich das letzte Mal gesehen, da war ich ein Teenager.
Frau Karasek, bitte nicht. Wenn Sie 5,1 hätten, würde jeder Diabetologe im Reim Angst kriegen, weil dann hätten sie eine wahnsinnige Hypowahrnehmungsstörung. Das sollten sie auf gar nicht erreichen.
Oder ich hätte mich selbst geheilt.
Doch, das vielleicht
so wie
auch.
Die Bürokratie es ohnehin annimmt, weil ich mir nachweisen muss, dass ich es immer noch habe.
Aber wie gesagt, nochmal, das heißt, ich muss gucken. Und da sind heute mit diesen modernen Messmethoden und sonst etwas, ist einfach die Möglichkeit, wo ich einfach sagen kann, ich kann nicht etwas rausfinden. Und Sie haben gerade was ich sonst nicht sehen kann. Früher hatten wir nicht die Möglichkeit. Beispiel, vor 60, 70 Jahren, wenn Sie Zucker messen wollten, haben Sie für einen Zuckerwert 300 Milliliter Blut gebraucht. Also wenn Sie Ihre Schwiegermutter oder Ihren Schwiegervater loswerden wollten, Blutzucker-Tagesprofil mit 7 Werten, prima Methode. Heute mit dem CGM ist das überhaupt kein Problem mehr, das zu messen. Ich sehe die Dinge, ich kann sie aber auch mit dem Patienten, das, was Sie gesagt haben, besprechen, zeigen, schau mal, du hast das gegessen, so reagiert dein Körper. Und dann komme ich ins Gespräch, dann kann ich auch Veränderungen machen. Da sind die gleichen Methoden ähnlich. Aber die Therapie des Typ-2-Diabetes ist viel komplexer. Um Ihnen beiden zu nahe zu treten, bei Ihnen ist es einfach Insulin. Wirklich?
Unser ist dachte, viel schlimmer.
Ja, täuschen Sie mich. Nein, es ist Insulin. Ja,
bei Ihnen aber wir ist sind es viel komplizierter. Wie jetzt?
Ja, nicht so, nicht böse gemeint, aber das ist auch Pech. Bei dem Typ 2 Diabetes.
Ich verliere beim Diabetiker-Quartett auch.
Nein.
Diabetes-Battle on.
Nein, auf keinen Fall. Ich will nur sagen, beim Typ 2 Diabetes ist es aber auch, wir haben ja heute Medikamente, die auch einen positiven Effekt aufs Gewicht haben. Auch diese Medikamente werden wir wahrscheinlich dann auf Dauer geben müssen, in welcher Form auch immer. dass ich hier nicht falsch zitiert werde, sie sind für die Behandlung des Diabetes und nicht für die Behandlung des Gewichtes zuständig. Aber das sind einfach die Dinge. Es sind zwei komplett unterschiedliche Sachen, ob ich über eine fehlende Insulinwirkung spreche oder ob ich über den absoluten Insulinmangel spreche. Mhm. Das ist auch die Folgen, die wir einfach haben. Bei dem Insulinmangel kommt es häufig zu Nervenstörungen. Beim Typ-2-Diabetes habe ich oftmals andere Probleme im Vordergrund. Und das muss mir auch einfach bewusst sein. Da muss ich als Diabetologe mit dem Patienten noch drüber sprechen.
Ich ziehe nach meinen auf jeden Fall.
Ja. Wenn die Versorgungslage, der Bedarf so ausschaut, wie Sie, Herr Dr. Landers, gerade skizziert haben, warum kommt Diabetes im Koalitionsvertrag dann nicht vor? Was sagt das über unsere fehlende politische Schlagkraft? Frage an euch alle. Vielleicht, Laura, magst du beginnen?
Über meine fehlende politische Schlagkraft wundere ich mich auch tagtäglich. Es schockt mich immer wieder, dass Herr Merz und die Koalition, nein, also ich weiß auch nicht, wir haben ja eine Lobby. Ich finde es ehrlich gesagt dramatisch, dass das trotzdem keine Rolle spielt. Ich glaube schon, dass Menschen, die hier sind, das wird jetzt hier genutzt. Das ist eine tolle Veranstaltung von Abbott, von der FAZ. Es gibt YouTuber, es gibt Influencer, ich kenne den Kanal von der Maya natürlich. Wir haben unseren Podcast. Wir haben eine tolle Community, die darauf auch reagiert und sagt, danke, dass es euch gibt. Danke, dass es die Stimme gibt. Das muss jetzt, sagen wir mal, der Podcast müsste so erfolgreich sein wie Kaulitz und Kaulitz. Dann hört ihn vielleicht auch jemand aus der Regierung.
Bundestag,
und dann haben wir eine Chance. Insofern, nein, also das ist wirklich bedauerlich. Und ich weiß auch nicht, was uns da fehlt, also wie wir das ändern können. Aber ich bin da ehrlich gesagt, das Einzige, was ich tue, ist dazu zu posten, darüber in Fernsehformaten zu sprechen, in Interviews zu reden und zu hoffen, dass irgendjemand, der Macht hat, das liest und sagt, okay, da müssen wir was tun.
Ja, oder die müssen alle selbst Diabetes bekommen, also sorry, no front. Aber es ist halt, ich sag ja auch mal, es ist nicht sexy genug, es interessiert keinen. Und was dahinter ist einfach, ne, die ganzen Dinge, die unser Körper dann im Hintergrund so veranstaltet, darüber wird halt auch nicht geredet und keiner will das auch hören. Ich glaube, wenn ich auf eine Party gehe und fange an zu erzählen, so was so mein Alltag ist zum Beispiel, dann bin ich schnell allein auf der Party.
Wobei, wenn ich das sagen darf, ich glaube, es ist eigentlich noch schlimmer. Beim Typ-1-Diabetes, was wir schon häufig auch gehört haben, auch jetzt schon im Gespräch, ist ja, man akzeptiert, es ist eine Erkrankung. Beim Typ-2-Diabetes und wenn der noch assoziiert ist mit Übergewicht, empfindet man, das erlebt man immer wieder, leider auch von ärztlichen Kollegen, aber auch von Menschen untereinander, das Gefühl, selber schuld. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind Politiker, Sie sind übergewichtig und jetzt kann man mal im Bundestag durchziehen, jeder 10. Deutsche hat Diabetes, jetzt zähle ich mal durch, ich glaube, wir haben mehr als 10 Bundestagsabgeordnete. Mhm. Es ist kein Thema, das man gerne in der Öffentlichkeit sagt.
Weil man sich geniert, selbst als Typ 1er habe ich mich in meiner Jugend definitiv dafür geschämt, weil es ist, wie Maya auch sagt, das ist irgendwie unsexy. Die Leute denken, darfst du das überhaupt essen? Bist du selber schuld? Oh, hast du als Kind zu viel Zucker gegessen? Die Frage kommt ja auch gerne. Du hast Diabetes, du bist doch gar nicht so fett und so. Also da kommen schon Aussagen, die natürlich sehr verletzend sind. Und deswegen will man gerade, finde ich, als junger Mensch oder als unsicherer Mensch jetzt nicht dauernd darüber sprechen, dass man einen dysfunktionalen Körper hat.
Und was aber noch dazu kommt, ist, dass die Therapie, wenn der Typ-1-Diabetiker Insulin bekommt, dann geht es ihm in der Regel, bitte nicht missverstehen, besser. Ja, wenn man beim Typ-2-Diabetes anfängt zu behandeln, dann haben wir bei vielen Möglichkeiten, spüren die Menschen erstmal ihre Nebenwirkung. Ich sag nochmal, Blutdruck geht runter, es wird einem schwindelig. Man spritzt heute diese Medikamente, die das Gewicht reduzieren. Wenn man mit seiner Ernährung nicht vorher vernünftig gesprochen hat, bei uns geht keiner raus und kriegt das Zeug aufgeschrieben, bevor wir nicht über Ernährung gesprochen haben.
Ozempic etc.
Zum Beispiel, ich wollte jetzt nicht den, wie heißt der, Eminem zitieren, da hat ja auch darüber gerappt schon. Ja, natürlich gibt's einen Rap-Song. Also das ist klassisch Marketing. Abbott sollte sich ein Beispiel
nehmen. Wir machen
einen
Rap-Song über CGM.
Ja,
wir
das
sind viel cooler.
Machen. Viel cooler.
Aber wir machen Insulinpumpen-Rap-Song.
Ja.
Haftbefehl, zieh dich warm an. Netflix-Doku kommt.
Aber wir müssen da über Ernährung sprechen. Und wir müssen das den Menschen klar machen, was das bedeutet. Und das ist halt, ich spüre erstmal die Nebenwirkung. Deshalb finde ich es als Arzt spannend, dass wir hier Medikamente haben, wo die Leute plötzlich sagen, wir wollen das unbedingt haben, wir wollen das weiterhaben. Während früher ich in der Praxis konfrontiert worden ist, können wir es nicht absetzen, können wir es nicht reduzieren. Das ist so wie mit dem CGM. Wir haben solche Gamechanger in den letzten Jahren, das muss uns bewusst sein. Das kostet, natürlich kostet das, aber ich weiß nicht, wie gut man das nachweisen kann auf lange Sicht, wenn die Erkrankungen später auftreten, ist das gut. Und da ist Handlungsbedarf. Deutsche Überlebensrate, den Satz zum Schluss, 80 Jahre, jedes Land um uns herum 384. Wir sind in Europa die teuersten und die ungesündesten und kränkesten. Und
das finde ich erschreckend. Teuerstes Gesundheitssystem, meinen Sie wahrscheinlich, teuerstes
und Gesundheitssystem. Und wir leben am kürzesten, ja?
Ja, wir leben mit am kürzesten, teuerstes, nur die Amis, die sind noch schlechter und noch teurer, die sterben aber seit Jahren früher. Also da vielleicht entwickeln wir uns auch dahin, ich weiß es nicht.
haben Sie auch mal Bundestagsabgeordnete erlebt, wie es mir geschah vor einem Jahr und jetzt vor ein paar Wochen nochmal, die sagten mir, sie kriegen ihren Kolleginnen und Kollegen im Bundestag das nicht erklärt. Sie bekommen es nicht hin, dass die Bundestagsabgeordneten verstehen, was der Unterschied zwischen Typ 2, 1 und Typ 2 ist. Und die Bundestagsabgeordneten, die es selbst haben, die reden nicht drüber, weil es, wie gesagt, nicht sexy ist, weil sie dann selbst wieder Stigma, Makel auf der Stirn haben, dass sie ihr Leben nicht im Griff halten, etc. Habt ihr auch solchen direkten Kontakt mal gehabt? Laura, du eventuell?
Zur Politik? Nein, aber ich habe Kontakt zu Leuten gehabt, die eben sagen, ich rede nicht drüber, weil ich beispielsweise in der Öffentlichkeit stehe und das ist auch vielleicht eine Liability ist, also für Leute, die Profisportler sind oder Musiker, die auf Bühnen stehen. Jetzt haben wir es hier gerade erlebt, man ist auf der Bühne und ist unterzuckert und so, dass Leute natürlich sagen, ich bin damit immer sehr offen umgegangen, auch bei Dreharbeiten und so. Aber natürlich ist das auch etwas, von dem man denkt, wenn ich das jetzt sage, hat die Produktionsfirma, denkt die dann, oh nee, das wird jetzt mühsam mit der Laura, dann müssen wir da immer Apfelsaft bereitstellen und dann piepst das Gerät und dann muss sie die Pumpe wechseln. Wir nehmen lieber eine Moderatorin, die es nicht hat. Die macht weniger Probleme und so. Und das erlebt man natürlich. Das kennst du doch auch.
Ja, man will nicht der Problemfall sein.
Genau.
Man will nicht auffallen. Das kenne ich sehr gut aus dem redaktionellen Alltag.
Also ich muss auch sagen, ich bin sehr ehrenamtlich engagiert auch und ich gebe das auch nie an, weil es einfach so viele Stigma dann schon so aufploppen. Ich sehe das schon und denke mir so, okay, wenn ich jetzt irgendwas habe, ich bin normalerweise vorbereitet, nur hier war es jetzt eben schwierig. Ganz kurz zu der Politik wollte ich sagen. Ich habe ja durch die Vorstandsarbeit sehr schon mit Politik zu tun und bin ja viel auch in Berlin. Und wir haben auch Events, wo Politiker auch kommen und die sind dann auch sehr engagiert und die hören sich das an und die machen dann politische Diskussionen auch auf einem Panel-Talk und so. Und wenn ich, die kommen dann auch und sagen, es ist so toll, was sie alles machen. Aber dann gehen die halt auch wieder, aber da ist kein Call to Action, ne? Also das ist, die sind schon mit ihrer Präsenz da. Manchmal hat man auch das Gefühl, dass es sie anregt und zum Nachdenken bringt. Wir hatten letztes Jahr auf der Charity Gala einen ganz tollen Effekt mit einem Schauspieler auch, der seinen Diabetes Typ 2 erkannt hat durch die Gala und ist jetzt Ambassador auch und solche Geschichten. Also es passiert schon was, aber ich glaube, Shaming ist ein big Ding. Und eben auch Angst vor Jobverlusten, ne? Weil also ich...
Bitte sagen Sie niemandem, dass wir Diabetes haben.
Also unter uns bleiben, soll den Raum nicht verlassen. Aber Maya und Laura, sind wir vielleicht zu brav aus Community? Sind wir uns vielleicht zu uneinig als Community, um politisch ernst genommen zu werden?
Also ich muss sagen, ich habe kein ADHS, ich habe es testen lassen, aber ich bin trotzdem neurodivergent. Ich weiß es, weil ich habe andere Diagnosen bekommen. Mein Kanal ist so unstrukturiert und ich habe so viel zu sagen und es ist nicht ein Thema, es ist nicht Diabetes, sondern es ist Reisen, es ist Fußball, es ist Ehrenamt, es ist dies und das. Wenn ich anfange, über Diabetes zu reden, dann habe ich erstmal direkt 20 Follower weg. Es ist immer so, ja. Und ich bin auch straight, weil ich spreche das schon an und ich versuche es auch schön zu machen. Also nicht polarisierend oder so. Zum Beispiel jetzt diese CGM-Reise, der ist ja immer 15 Tage. Da zeige ich mein Profil. Mich schreiben auch ganz viele Leute dann im Geheimen an. Aber die schreiben nicht öffentlich, die kommentieren auch nicht. Die Kommentare sind wenig und die Herzen sind gar nicht da.
Also die Follower in diesem Falle, die wollen gar keinen Kontakt zum Thema Diabetes haben?
Nee, ich glaube, die wollen nicht sichtbar werden. Also wenn die das jetzt ja liken, dann könnte man ja denken, oh, hat der Diabetes, mag der das? Das ist ja so ein Game auch, ne? So total ätzend, aber ist halt leider so.
Mir sind auch schon Leute entfolgt, aber mir sind auch Leute entfolgt, weil ich einfach so ein pseudolaszives Selfie gepostet habe und die, glaube ich, dachten, diese eitle Sau, ciao. Ja, also es ist nicht nur der Diabetes schuld, Maya, vielleicht hast auch du das falsche Selfie gepostet. Wir können nicht, don't blame it on the sunshine, blame it on the diabetes.
Aber man kann es schon messen.
Doch, ich weiß auch, dass mir Leute, weil wir posten ja auch sehr viel, gerade in Bezug auch auf den Podcast. Ich poste viel, wenn ich tolle Events mit Abbott zum Beispiel mache und so. Und wenn es den Leuten, das ist aber bei jedem Thema so, wenn es zu viel wird, wenn ich zu viel meine eigenen Bücher oder Quizshow, die Leute wollen es dann, die sagen dann, okay, ich will jetzt ein eigentlich lieber, dass die mich in ihrem Alltag mitnimmt und mir irgendwie erzählt, was sie gerade isst oder für Sport macht. Und ich will gar nicht so viel Inhalt haben. Ich muss aber sagen, was mich wirklich bewegt hat, und darüber war ich erstaunt, ist, als die Tochter, also Lila Moss, das Model, die Tochter von Kate Moss, auf der Fashion Week in Mailand mit dem Freestyle Libre am Bein über den Laufsteg gelaufen. Da kriege ich jetzt so, ich bin aber auch so pathetisch, da kriege ich Tränen in den Augen, weil ich wirklich gedacht habe, ich habe das als kleines Kind oder als Mädchen, als ich das bekam mit 13, ich habe das nie gesehen. Es gab niemanden, der das hatte. Ich habe immer gedacht, mir sind Türen vielleicht verschlossen und so. Und dass so eine tolle, wunderschöne, starke Frau so selbstbewusst mit diesem Sensor da rumläuft, sowas, ich glaube, das bewirkt, oder die Barbie oder so, ne, sowas bewirkt dann einfach.
Barbie hatte ja auch eine Insulinpumpe, oder?
Genau, ja, ja. Richtig, ja. Genau, es gibt die Diabetes-Barbie, die ich übrigens nicht zugeschickt bekomme.
Also, da sind Sie ja deutlich weiter als ich. Also, ich muss dazu sagen, da ich keinen YouTube-Channel habe, kann mir niemand entfolgen. Das können die Kollegen unter sich entfolgen, heißt bei uns Ärzten, ich brauche meine Akte, ich wechsle. Aber das passiert nicht häufig, Gott sei Dank. Aber ich glaube, es hat sich, da muss man jetzt auch mal was Positives sagen, durchaus was geändert. Gerade auch durch diese kontinuierlichen Messmethoden. Wie viele Leute, laufen Sie mal durch die Stadt und gucken Sie wirklich mal, wie viele Leute tragen das?
Total, ja?
Und
Schwimmbad.
Ich sag nochmal auch mit modernen, Sauna, mit diesen, Schwimmbad, genau, Schwimmbad. Mit diesen Bauchwegspritzen. Wie viele Leute wollen das haben und gehen dazu. Und das macht langsam gesellschaftliche Veränderungen. Ich sage immer etwas, der normative Druck des Faktischen. Wir müssen natürlich ehrlicherweise sein, die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin hat es mal beziffert, ob stimmt, weiß ich nicht. 55 Milliarden geben wir für Medikamente aus, wenn wir allen, die sozusagen ein GLP-1-Analogon, so heißen die Medikamente,
bekämen. Sie meinen Diabetes-Medikament.
Ja, das ist aber zur Gewichtsreduktion, diese Ozempic oder sonst etwas. Mein Gott, dass man ihren Namen nennt.
Ich dachte, wir wollten Metformin mal ins Spiel bringen. So.
Ja, das soll ins Trinkwasser. Das soll ins Trinkwasser. Aber davon abgesehen, würde das nochmal 60 Milliarden mehr kosten. Und da müssen wir uns auch ehrlich machen, da stoßen wir auch irgendwo sozusagen an Grenzen. Übrigens, Metformin ist eine geile Substanz. Jeder kennt es in aller Munde. Aber ich glaube, wenn man jetzt sagen würde, wer will den Nobelpreis, soll mal kurz erklären, wie es wirkt. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nur, es ist geil, dass es wirkt. Nur mal so nebenbei. Jetzt wollte ich Sie schocken.
Also Metformin sollte ich nehmen, oder wie, wenn Sie jetzt sagen,
nee, das würde ich jetzt nicht machen als Typ.
So eine Longevity-Hype, oder?
Wir wollen uns
ich komme vom Thema.
Gar kein Problem.
Laura, sprichst du Leute an, die ein CGM haben?
Ja, und das Schöne
das
ist,
das
wollte ich gerade sagen, ich sehe manchmal im Zug, ich erkenne dann den Freestyle-Liebe-Alarm oder ich sehe die Pumpe und bin so, oh, wie nett, die vor mir in der Reihe hat auch. Also ich quatsch schon manchmal Leute an. Ich wurde im Schwimmbad schon oft angesprochen, auch von, als ich hochschwanger dann mit den Zwillingen geschwommen bin und das Ding am Arm hatte und so. Ja, was ist denn das? Und interessant, also ich finde, es funktioniert zur Kontaktaufnahme besser als jeder Hund.
Und jetzt die Werbung.
Heute geht es um den Freestyle Libre. Ich liebe diesen Sensor. Er ist klein, er hält lang, inzwischen 15 Tage. Und ich liebe ihn, weil er mit der App auf dem Handy kompatibel ist. Ich sehe auf meinem Handy meine Zuckerwerte, er gibt Alarme ab, wenn ich unterzuckere, wenn ich zu hoch bin. Wie ist es bei dir, Stefan?
Das geht mir ähnlich. Ich benutze ihn auch schon seit vielen, vielen Jahren und hat mich durch so manche kritische Situation navigiert. Ich hatte immer die Werte top aktuell auf dem Telefon.
Ja, vor allen Dingen finde ich das so irrsinnig weit weg, dass ich mich früher noch immer gestochen habe und die Finger waren blutig und die Fingerkuppen taten weh und man hatte überall diese Dinger rumliegen, diesen Müll, diese Teststreifen. Und in der Öffentlichkeit habe ich super oft gedacht, oh, ich messe jetzt lieber nicht meinen Zucker, dann sehen die das, oder im Restaurant ist es unappetitlich. Durch diesen Sensor erspart man sich all das und guckt einfach ganz diskret aufs Handy und hat seinen Wert. Das ist einfach, das ist so eine tolle Weiterentwicklung für Menschen mit Diabetes.
Er funktioniert bei mir, wenn ich ihn mitnehme in die Sauna, zum Sport, zum Wandern, zum Schwimmen. Ich habe ihn als wirklich robust und zuverlässig erlebt und dazu ist er auch diskret.
Er ist so klein, ich nehme ihn auch natürlich mit zum Schwimmen. Ich dusche jeden Tag mit ihm. Er kennt und weiß alles von mir und er gibt mir noch Auskunft über meine Zuckerwerte. Also eine bessere Beziehung kann ich mir doch gar nicht wünschen.
Apropos klein, der Freestyle Libre 3 Plus ist tatsächlich wie zwei übereinander gestapelte 5-Cent-Münzen.
Ich habe den immer an, auch abends auf Events und so in engen Kleidern. Also es hat noch nie gedrückt oder jemand hat mich drauf angesprochen. Ich find's einfach fantastisch.
Das Freestyle Libre System ist, um noch ein paar Fakten hier zu droppen, in mehr als 60 Ländern am Start. Es wird eingesetzt von rund 7 Millionen Menschen. Es sind wirklich, wirklich viele. Laura, Du bist also Mitglied in einem richtig großen Club.
Vor allem muss man ja auch sagen, dass die Handhabung so wahnsinnig einfach ist. Also ich bin nun wirklich keine Meisterin der Geschicklichkeit, aber auch wie easy man den anbringen kann, einfach mit diesem einen Klick drauf, nur vorher kurz desinfizieren. Das finde ich also zu der Größe auch einfach noch einen riesen Vorteil an dem Sensor.
Der Crystal Libre 3 Plus hält übrigens ganze 15 Tage, 15 Tage Tragedauer. Ich glaube, das ist auch einzigartig.
Und den kann man unverbindlich testen. Man kann ihn bestellen auf www.freestylelibre.de und dann kommt man auch in das Vergnügen und wird so ein glücklicher und fröhlicher Mensch wie Stefan und ich.
Werbung Ende.
Nee, ich mache das tatsächlich auch Kellner und solche Sachen. Im Service sieht man das auch vermehrt und so. Oder ist bildet sich halt ab an einem Oberteil. Und ich spreche dann auch drüber. Und die freuen sich total, weil die wirklich denken, die sind Einhörner. Und viele haben, es sind auch viele Typ 2er mittlerweile dabei, die tragen. Also die werden dann die offensichtlich selbst auch finanzieren.
Genau, also das ist das Erstaunliche. Das heißt, wenn immer so erzählt, die Leute wollen nicht. Es gibt unglaublich viele Menschen, die bereit sind, diese Sachen selber zu kaufen, ab und zu einzusetzen. Und die Information, da sind wir aber auch als Ärzte dann gefragt, dass man da nicht sagt, schön für dich, sondern dann auch sagt, nein, ich nehme die Zeit. Wir sprechen es dann durch und gucken, wie du dich ernährst, wie du dich bewegst, welche Konsequenzen hat das? Und das, denke ich, ist auch dieses Wort Patienten ernst nehmen, so extrem wichtig, dass man da sozusagen guckt, dass man nicht einfach sagt, ja, nimm ab und das ist alles. Also das ist auch Quatsch und das ist auch wichtig. Wer was selber tut, soll da auch wirklich unterstützt werden.
Ja.
Wir haben eben schon über das Thema Stigmatisierung gesprochen. Stigmatisierung erleben wir Menschen mit Diabetes aus der Gesellschaft, aber wir erleben sie auch teilweise innerhalb der Diabetes-Community. Vielleicht magst du das beantworten. Welches Stigma, welche Vorurteile, welche Abwertungen erlebst du von Menschen mit Typ 1 Diabetes?
Guck von uns. Also normalerweise ist es immer so, ja, okay, also ich kann nichts dafür und du halt schon. Also das ist so das Gängigste, ne? Aber ich muss auch sagen, also das ist nicht mein größtes Problem, tatsächlich die Stigmatisierung von Typ 2 Diabetes. Also wenn man mich anschaut, dann weiß man Bescheid. Und deswegen ist es für mich auch einfach egal. So, also ne, ich bekomme das nicht so dolle. Es heißt halt nur immer, ja, du kannst es ja ändern. Habe ich ja auch getan. Also ich habe ja sehr viel dafür getan. Und das ist so das Gängigste eigentlich. Ich bin wirklich todkrank und du hast es selbst gemacht.
Herr Dr. Landers, erleben Sie das manchmal in der Praxis auch, dass da quasi so abwertend gesprochen wird von Typ 1 zu Typ 2?
Nein, das ist aber auch, da ist auch eine Praxis der falsche Ort, um das ehrlicherweise zu sagen. Sondern es geht einfach darum, wir müssen halt die Patienten wahrnehmen, ja, wie sie sind. Und wir müssen ihnen helfen. Also es dreht sich bei uns in der Praxis ja nicht um das Thema Stigmatisierung, sondern es geht einfach darum, zu gucken, wo stehen wir. Und eigentlich, das muss ich auch mal sagen, als Arzt, wenn jemand zu mir kommt, dem es nicht gut geht und ich finde raus, was er hat, dann ist das was Tolles. Ich weiß doch auch nicht alles sofort. Und da finde ich es immer toll, wenn der Patient schon Ideen hat, ob er Professor Google oder Dr. Wikipedia gefragt hat oder Mr. TikTok oder ChatGPT und alles Mögliche. Ganz großartig. Da kommen manche Mist raus, aber trotzdem. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es trotzdem gut. Und deshalb ist das bei uns weniger ein Thema. Ich merke nur, dass oft die Leute, die übergewichtig sind, ich habe selber 40 Kilo abgenommen, also kann ich mich voll in die Reihe mit reinführen. Ich weiß auch, wie schwierig das ist. Ich sage immer, ich bin ein Dicker in einer dünnen Form gerade, weil das wird ein Leben lang ein Prozess sein. Und das ist oft auch das Problem, weil viele Menschen, und das ist da, wo ich den Fokus drauf werfe, denken immer, oh, jetzt habe ich abgenommen und das war's. Das ist so, wie Sie sagen, Sie werden Ihr Leben lang Insulin brauchen. Ja. Müssen wir Menschen, die abgenommen haben, klammern, wir reden über einen Marathonlauf, dann geht's erst los. Die Ernährungsveränderung, die Bewegungsveränderung und so weiter. Und dann muss man Leute auf Dauer sozusagen begleiten. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Das muss ich klar sagen. Und da muss ich auch den Hauptfokus drauf legen, weil das ist zeitaufwendig und extrem wichtig. Weil das ist keine Sache, die von heute auf morgen geht, sondern eine lebenslange Begleitung.
Und wir müssen alle so viel freundlicher mit uns selbst sein.
Mit uns
und mit anderen bitte auch. Auch, natürlich. Aber wenn wir mit uns freundlich sind, dann geben wir das weiter, weil dann fängt es ja an. Ja, und nicht so hart auch. Ne? Viele sind so hart mit sich, auch mit Krankheiten. Und
aber das macht die Krankheit ja auch, weil es ist eben eine Autoimmunerkrankung. Und dadurch hast du, oder ich hatte immer das Gefühl, da ist eine gewisse selbstzerstörerische Kraft in mir, die wütet und die ist autoaggressiv und irgendwie ist es dann schwer, finde ich, seinen Körper sehr lieb zu haben, wenn der einem mit 13 sagt, leck mich doch, weil du brauchst jetzt dein Leben lang Insulin. Also wenn mir dann Leute sagen, du bist so eine unabhängige Frau und so, dann denke ich, nein, ich bin komplett abhängig. ich werde ohne Insulin nicht überleben. Und zwar keine, ich weiß jetzt nicht wie lange, das können Sie beantworten, aber das ist schon eine Bürde zu sagen, vor jeder Reise, habe ich genug Pumpen dabei, habe ich die Sensoren, habe ich das, habe ich mein Insulin? Also das ist eine extreme Abhängigkeit, die du da, also ich, oder? Ja, empfindest du es nicht auch
kann
so?
Kann ich nur teilen.
Auf jeden Fall.
Jeden Tag aufs Neue. Es ist wie ein Job, der nebenher läuft, wo man auch nicht Urlaub nehmen kann, keinen Feierabend hat, sondern...
Das ist das, was wir auch als Ärzte den Angehörigen und mit den Patienten besprechen müssen. Ja, Sie haben vorhin das mit dem CGM gesprochen, gerade bei Kindern. Wir haben das Problem, die sogenannte Transition. Wenn Kinder mit Typ-1-Diabetes dann in die Erwachsenenmedizin übergehen. Ich lasse dann euch Zahlen. 30-40% der Kinder gehen auf dem Weg vom Übergang vom Kinderarzt zum Erwachsenen-Diabetologen erstmal verloren für ein paar Jahre. Mhm. Die holen sich bei dem Hausarzt, mal das Rezept und haben gar keinen Arzt mehr. Und wenn man sich da überlegt, was dann passiert, dass dann die Nervenschädigung voranschreitet, eine Hypowahrnehmungsstörung, dass man den Unterzucker nicht richtig merkt, was da voranschreitet, das ist ein ganz großes Problem. Aber da auch die Ängste der Angehörigen abzubauen. Sie haben die Eltern, die ganze Zeit in das Gerät starren. Jetzt kommt es, der junge Mensch wird jetzt erwachsen. In der Pubertät. Und jetzt müssen sie halt den Eltern klammern, du musst loslassen. Das sagen sie jemanden, der jeden Tag drauf geguckt hat und eine wahnsinnige Angst hatte vom Unterzucker. Jetzt habe ich keine ADHS, aber da kriege ich immer Schnappatmung. Das ist total schwierig. Das muss ich ernst nehmen. Das kann ich
trotzdem
auch nicht alles nachvollziehen.
Ja, aber wie sich das Leben der Eltern, wir hatten neulich auch eine Folge, ich kenne viele Eltern von Kindern mit Diabetes, wie sich das verändert hat im Vergleich zu dem, als wir in den 90er Jahren Diabetes bekamen, wo die Eltern gesagt haben, wir sind jede Nacht, jede 30 Minuten bis eine Stunde aufgestanden. Wir haben uns einen Wecker gestellt. Wir hatten so eine Angst vor Unterzuckerung. Was das für eine Verbesserung der Lebensqualität inzwischen ist durch die Entwicklung. Meine Kinder haben neulich in der Schule so einen Vortrag gemacht, The History of the Telephone im Englischunterricht. Und haben sie so geschildert, früher hatten die Telefone noch Kabel und noch Dreh. Und ich habe gedacht, ich war bei all diesen Dingern dabei. Ich bin Zeitzeugin. Und es klang so, als würden die Neandertaler ausstellen. Und ich habe gesagt, they used to have a telephone booth. Und ich so, ja, ich kenne die Telefonzelle noch. Und ich finde dieselbe wirklich rasante Entwicklung kann man eigentlich im Diabetesmanagement beobachten. Wenn ich denke, mit was ich gestartet bin, mit Spritzen zum Aufziehen, dann irgendwann, wow, es gibt schon Pen und so. Und jetzt gibt es das. Das ist für nicht nur für uns selber, aber auch für Eltern und Familienangehörige von Betroffenen fantastisch. Und ich glaube, wir sind noch nicht am Ende. Deswegen finde ich das sensationell, was es gibt.
Gleichwohl, jetzt muss ich mal einen Spielverderber spielen, auch mit Blick auf die Uhr, scheinen wir politisch nicht wirklich erfolgreich zu sein. Führt mich zu zwei Fragen. Das eine ist, brauchen wir eine andere Diabetesbewegung? Brauchen wir vielleicht auch eine klarere Strategie für jeden Typ? Was wäre da euer, was wäre Ihr Vorschlag? Und, das ist die Killerfrage, da kann man sich wahrscheinlich stundenlang drüber diskutieren, ist der Sammelbegriff Diabetes wirklich hilfreich? Oder ist er politisch vor allem irreführend? Bräuchten wir nicht unterschiedliche Bezeichnungen für die unterschiedlichen Phänomene? Solidarität ist ja wichtig, aber Solidarität ging ja auch mit unterschiedlichen Namen. Verweis, gestattet mir den Verweis auf die LGBT-Community. Die heißen ja auch nicht Queer 1, Queer 2, Queer 3, Queer 4, sondern das ist schwul, lesbisch, trans, bi und etc. Und jeder versteht sofort, was gemeint ist. Niemand muss sich überlegen, ach, was war das nochmal? Was wollten die nochmal? Diese Transferleistung, habe ich den Eindruck, muss ich bei jedem Politiker machen. Und immer erstmal eine halbe Stunde erklären, was das überhaupt ist, welcher Personenkreis gerade besprochen wird, und dann verstehen sie es irgendwie immer noch nicht. Bräuchten wir eine Umbenennung?
Ist ein Ansatz.
Naja.
Also ohne das jetzt ausufern zu lassen, aufgrund der Zeit, aber es macht total Sinn, habe ich sogar noch gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber ich weiß ja, ich habe Diabetes Typ 2, ja, was ist denn das? Ist das A oder B? Ich so, was ist A oder B? So, ja, das eine ist das und das andere ist das. Ich so, ja, dann habe ich das. Also manchmal habe ich halt schlechte Laune und dann
sage
ich
so. Hast du auch einen Telefonjoker manchmal?
So. Nee, aber du hast total recht. Also ich finde, ich glaube, medizinisch ist es halt, ja klar, der Diabetes, aber man müsste vielleicht tatsächlich das anders kategorisieren. Das könnte ein Ansatz sein.
Frau Kummer, vielleicht sind wir Ärzte ausnahmsweise oder in der Eifel einen Schritt weiter. Wir tun es ja schon. Wir reden vom Typ 1 Diabetes und wir reden bewusst weitergefasst vom metabolischen Syndrom. Weil der Ansatz, was wir behandeln, sind da zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig. Das tut mir jetzt leid, wenn ich
da
jetzt vielleicht reinschlage. Ja, aber das versuche ich, also nicht. Sorry, ich versuche das aber schon dem Patienten zu erklären. Wir haben auch immer wieder Studenten, das weiß ich nicht, ist nett von ihm, aber ich habe immer wieder Studenten, sage ich so, im Studium lernt ihr fachärzterisch und danach müsst ihr fachärzterisch Normaldeutsch wieder lernen. Ihr müsst nämlich den Leuten so erklären, dass sie verstehen, um was es geht. Ja, das ist extrem wichtig und das ist wichtig, das ist für mich der Ansatz. Ich rede immer vom metabolischen Syndrom. Wenn ich nämlich nur den Diabetes behandle und es bleiben lassen, dann rette ich den Patienten nicht vom Herzinfarkt und Schlaganfall. Und das ist auch so schwierig, gerade wenn Gestationsdiabetes ist. Ich muss der Mama dann erklären, auf Dauer musst du auch mal hingehen und bei deinen Kindern schon mal gucken, da richtet man dann über Ernährung und Bewegung, aber bitte nicht mit Angstmacherei. Ja, das sind alles solche Faktoren. Und das ist da schon mal der Ansatz, dann fällt zwar die Solidarität mit und ich will auch der DDG nicht zu nahe treten, aber vielleicht muss man wirklich sagen, das eine ist das metabolische Syndrom, weil es viel mehr umfasst und viel allumfassender ist. Das andere ist der Typ 1 Diabetes mit all seinen Problemen, all seinen Nöten und all seinen Ansätzen.
Laura, hast du dem noch was hinzuzufügen bei der Frage Solidarität, Wirksamkeit in der Politik?
Ich habe dem nur hinzuzufügen, was vorhin auch schon gesagt wurde hier in den Talks, die davor stattgefunden haben, dass natürlich Ärzte can only do so much im Sinne von, ich glaube, man fühlt sich doch oft alleine gelassen mit der Erkrankung und es ist eben nicht eine typische Erkrankung, bei der du sagst, ich gehe jetzt dahin und ich kriege Mittelchen A und dann wird das besser oder ich werde operiert oder das wird mir, sondern es ist ein Prozess und dieses Alleinsein damit würde sich, glaube ich, weniger allein anfühlen, wenn wir die Community stärker zusammenhalten, wenn wir mehr solche Veranstaltungen machen und so weiter, aber natürlich auch, wenn die Prozesse einfach erleichtert werden würden für Menschen mit Diabetes, an die notwendigen Medikamente und Geräte zu kommen. Ich glaube, das wäre für die Belastung ein Riesenfortschritt.
Jetzt zum kleinen Applaus.
Guck mal. Yay.
Wir sind auf der Zielgeraden.
Wieso fliegen keine Schlüpfer hier auf die Bühne, frage ich mich.
Wir hatten noch vorher darum gebeten, aber das kann aber nicht. Letzte Frage an euch alle. Wenn ihr Forderungen stellen könntet, wie würden die ausschauen? Forderungen an die Politik, aber auch an die Gesellschaft und nicht zuletzt an uns selbst, an uns Menschen mit Diabetes. Bitte kurz
fassen. Möchtest du nicht mal, darf ich dir mal eine Frage stellen? Na,
ich bin heute hier für mich ganz wohl in dieser Rolle. Ich kann mich an meinen Moderationskarten festhalten.
Sag doch mal eine Forderung. Mich interessiert das aber wirklich. Was wäre deine Forderung?
Naja, für eine Forderung, die mir sehr, sehr wichtig ist, ist, dass es weiterhin diabetologische Schwerpunktpraxen gibt, dass man einen Experten, eine Expertin konsultieren kann und das möglichst in jeder Stadt, ne? Will ich sagen, in jedem Dorf, aber das sollte bitte fußläufig,
es ist schon in Städten schwer, es ist schon in Städten schwer. Es ist schwer, Diabetologen zu finden. Ich war auch jahrelang ohne einen, muss ich zugeben.
Ja, in Berlin ist es auch ganz schlimm momentan. Habe ich auch einen Freund, der gerade hingezogen ist und findet keinen. Die meisten haben Aufnahmestopp und er weiß nicht, was er machen soll. Und das ist eigentlich in einem Land wie Deutschland, finde ich, ein Unding. Das sollte anders sein. Aber die Politik hat ja eher den gegenteiligen Wunsch. Gerade möchte er das Ganze mehr auf die Hausärzte verlagern. Herr Dr. Landers,
jetzt muss ich da mal rein.
Korrigieren Sie mich gerne.
Ja, gerne mache ich das sogar. Also wir haben ein ganz großes Problem. Also Primararztsystem, wo ein Hausarzt ist für jeden Patienten, wo ich hingehen kann, der auch Leitlinien hat, wobei Leitlinien ist immer so ein schwieriges Thema. Es gibt 1000 Leitlinien, die sich widersprechen. Das wäre ein ganz gutes System. Wo wir momentan die Angst haben, wenn das aufgeweitet ist, Experte dafür, wie wir das in der Politik gerade wieder erleben, dann wird das eher schwierig werden, weil dann habe ich wieder keinen Ansprechpartner. Und meine Bitte an die Politik wäre, ehrlich machen, ja, wir werden weniger Geld haben. Wir müssen dieses Geld sinnvoll einsetzen und wir haben auch weniger Personal. Wir müssen nicht immer noch neue Strukturen schaffen, wo wir nicht das Personal haben. Ehrlich machen, auch den Menschen gegenüber zu fragen, was erwartet ihr wirklich? Kann ich für den Diabetologen ein Stück weiterfahren, wenn ich aber einen Hausarzt vor Ort habe, wo ich genau, was Sie erlebt haben, auch hingehen kann, der auch sozusagen, Hausarztmedizin ist eben im Gegensatz zur ganzen Facharztmedizin nicht Reparaturmedizin, sondern ist Vorsorge, Vorbeugen, das ist allumfassend, das ist viel mehr. Und die Bitte an die Krankenkassen, vielleicht versuchen, ich weiß, wir haben viele Mitarbeiter, muss man auch viel Bürokratie schaffen, aber vielleicht ein bisschen die Bürokratie runterfahren, Ihnen gegenüber als Patient, aber auch gegenüber auch den bei Ärzten, uns in ja. den Praxen. Nein, nicht nur den Ärzten, Entschuldigung, auch den MFAs, den Arzthelferinnen, alles. Wir haben nämlich da auch einen Riesenmangel. Das Thema nur auf die Ärzte ist viel zu kurz gegriffen. Da müssen wir einfach ansetzen und einfach helfen. Das ist wichtig. Also ich verlange nicht mehr. Oft kommt ja immer so, wir wollen mehr Geld, mehr. Nein, ich verlange weniger, aber sinnvoll eingesetzt, damit wir das damit auch sinnvoll wieder arbeiten können.
Ja.
Maya?
Ja, ich halte es wirklich kurz. Ich hätte gern Zugang zu den CGM-Systemen, zum Beispiel über die Kasse etc. Also das wären so Sachen, die sollte die Politik einfach mal beleuchten und sagen, okay, die brauchen es alle.
Vielen Dank an Maya Kurmann, an Dr. Bernhard Landes und an meine wunderbare Co-Host Laura Karasek. Laura.
Und vielen Dank an dich, Stefan, für die tolle Moderation.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank an Abbott, vielen Dank an die FAZ und natürlich an euch, liebe Candies, fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Candy Diaries ist ein Diabetes-Podcast von und mit Laura Karasek und Stefan Seiler.
Neue Folgen erscheinen jeden 2. Freitag auf allen Podcast-Plattformen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und folgt uns. Klickt die Glocke, abonniert uns.
Wenn ihr uns Lob, Kritik schicken möchtet oder eine Sprachnachricht für uns habt mit eurer eigenen Diabetes-Geschichte, dann her damit. Nutzt unseren Instagram-Kanal oder schreibt uns eine E-Mail oder eine WhatsApp.
Wenn euch das nun alles zu schnell ging, kein Problem. Dann findet ihr alle Infos, auch unsere E-Mail-Adresse und den Link zu unserem Instagram-Kanal und natürlich auch unsere Sternzeichen inklusive Mond und Aszendent auch in den Shownotes.
Candy Diaries ist eine Produktion von Funke. Moderation Laura Karasek und Stefan Seiler. Produktion Simon Eichinger. Redaktion Alexandra Schaller. Titelmelodie Leo Ebert Klang.
Ein Podcast von Funke.